mit Marina Schweizer. Heute mit einer Gesprächsrunde, die wir im Februar bei der internationalen Sportkonferenz Play the Game in Trondheim aufgezeichnet haben. Der Deutsche Olympische Sportbund und auch das Bundesinnenministerium wiederholen ja ihren Wunsch. Sie wollen Olympische Spiele ins Land holen. Wie realistisch das bei der aktuellen politischen und Haushaltslage ist, das diskutieren wir heute nicht. Ich spreche mit zwei Wissenschaftlern über ein Versprechen, das mit so einer Olympiabewerbung immer kommt. Die Spiele werden ein Erbe für die Gesellschaft hinterlassen. Was ist zum Beispiel dran an dem Versprechen, dass Olympische Spiele oder auch andere Sportgroßereignisse die Gesellschaft in Bewegung bringen? Das haben die beiden ProfessorInnen, mit denen ich spreche, wissenschaftlich untersucht. Marieke Tax von der University of Ottawa in Kanada und Spencer Harris von der University of Colorado in den USA. Welcome, Marieke Tax, and welcome, Spencer Harris. I'm very glad that you're here and talking to me about legacy of sports.
Willkommen, Marieke Tax und Spencer Harris. Ich bin sehr froh, dass Sie hier sind und mit mir über das Vermächtnis von Sportereignissen sprechen. Ich bin für unser Gespräch auf die Website der Olympischen Spiele von Paris gegangen und habe mir da die Sektion zum Vermächtnis, zum Erbe angesehen, das Versprechen, das Paris da abgibt. Und ich möchte nur zwei oder drei Sätze vorlesen, die auf dieser Website stehen. Die Olympischen Spiele in ihrer modernen Form haben die einzigartige Fähigkeit, einen sozialen Wandel zu bewirken, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln sowie die Umwelt zu verbessern. Ihre Wirkung übertrifft häufig die Erwartungen. Ihr Vermächtnis ist oft dauerhaft und tiefgreifend. Meine Frage an Sie lautet jetzt, ob Sie bei Ihren Nachforschungen überhaupt etwas gefunden haben. Vielleicht beginnen Sie, Marieke Tax. Ich weiß, dass Sie auch andere Sportereignisse als die Olympischen Spiele untersucht haben.
I know you also looked into other sports events in Olympics.
It all depends from which perspectives that you look at these expressions.
Es kommt ganz darauf an, aus welcher Perspektive man diese Sätze betrachtet. Meine Perspektive in meiner Forschung war immer, wer bezahlt den Großteil des Geldes für diese Art von Veranstaltungen? Und dann sollten diese Geldgeber eine bedeutsame Gegenleistung erhalten. Deshalb frage ich immer, was die Bewohner tatsächlich davon haben. Ich habe mir die sozialen Auswirkungen angesehen, die wirtschaftlichen Auswirkungen gesehen und so weiter. Und es kommt vor allem darauf an, wie sie wirtschaftliche Auswirkungen definieren. Geht es nur um das Geld, das hereinkommt, oder geht es darum, eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen, die Opportunitätskosten einzubeziehen und zu prüfen, welche Prioritäten wir in einer Gesellschaft setzen? Denn sobald man das Geld für Großveranstaltungen ausgegeben hat, kann man es nicht mehr für etwas anderes ausgeben. Und wenn man beschließt, für das Großereignis eine Sportinfrastruktur zu bauen, dann bleibt diese natürlich noch lange erhalten und kann von den Sporttreibenden genutzt werden. Aber die Alternative hätte sein können, dass man eine Schule oder ein Krankenhaus gebaut hätte. Das wäre auch ein sehr sinnvolles Vermächtnis gewesen, das vielleicht mehr Menschen zugute gekommen wäre.
So it's taxpayers' money. That's kind of.
Es geht bei Ihnen also hauptsächlich um das genutzte Steuergeld, das verwendet wird, wenn Sie sich Großveranstaltungen anschauen. Spencer Harris, ich weiß, dass Sie sich das Erbe der Olympischen Spiele in London 2012 angesehen haben. Kann man von heute aus natürlich sehr gut machen, weil die ja eine ganze Weile her sind. Wenn wir uns also das Zitat der Pariser Olympia-Website ansehen, ist das Ihrer Meinung nach ein vernünftiges Versprechen?
Is reasonable as a promise?
Es ist aus meiner Sicht in Ordnung, Potenzial zu benennen. Ja, es mag das Potenzial geben, einige dieser Dinge zu realisieren. Mein Zynismus rührt daher, dass ich mir die Untersuchungen ansehe, die heute zu großen Sportveranstaltungen durchgeführt wurden. Und wenn man sich die Daten ansieht, egal ob es sich um wirtschaftliche oder sportliche Auswirkungen handelt, gibt es nur sehr wenige Hinweise darauf, dass dieses Vermächtnis im Laufe der Zeit tatsächlich realisiert wird. Ich denke also, Worte sind billig. Ich ziehe es vor, Taten und das, was tatsächlich geschehen ist, zu betrachten. Und im Moment würde ich sagen, dass die Beweislage sehr dünn ist.
Can we make it a little more concrete? I mean, you looked at.
Können Sie das ein wenig konkretisieren? Sie haben sich ja die Versprechung und dann im Ergebnis der Olympischen Spiele in London Ihr Vermächtnis angesehen. Die Regierung hatte alles Mögliche als Vermächtnis angekündigt und sie hat eine Menge Geld dafür ausgegeben. Können Sie die wichtigsten Bereiche aufschlüsseln, die Sie untersucht haben?
Of what the main fields were that you looked into?
Sure, there were five promises.
Sicher. Es gab 5 Versprechen. Eines betraf die sportlichen Ergebnisse. Ein weiteres bezog sich auf die nachhaltige Entwicklung. Eines bezog sich darauf, London zu einem angenehmen Ort zum Arbeiten, Leben und für Geschäfte zu machen. Ein weiteres sich auf die wirtschaftlichen Auswirkungen und das 5. darauf, eine junge Generation durch kulturelle Angebote zu inspirieren. Das waren also die Versprechen. Meine Forschung hat sich stark auf den sportlichen Aspekt konzentriert. Und wie ich bereits erwähnt habe, gibt es nur sehr wenige Beweise, dass diese sportlichen Ergebnisse tatsächlich erzielt wurden.
As I remember, it was, wenn ich mich recht erinnere, waren es 2,8 Milliarden Pfund, die in Programme für den Schul- und Gemeindesport gesteckt worden sind, richtig?
Bei London war das insofern recht komplex, als es eine Zeit vor den Spielen, währenddessen und danach gab in der Betrachtung. Von 2008 bis 2015 wurden etwa 1 Milliarde Pfund in den Schulsport investiert, das heißt in Vereine nach der Schule, in die Entwicklung von Lehrplänen und diese Art von Aktivitäten. Und dann wurden 1,7 Milliarden Pfund in den Gemeindesport investiert, also Sport für Menschen ab 16 Jahren.
And what does that mean, though? Like money. Was bedeutet das?
Es hört sich immer gut an, zu investieren. Ich meine, Sport kann immer Geld gebrauchen. Auch Schulen können immer Geld für spezielle Programme gebrauchen. Heißt das zum Beispiel, dass Sie Leute eingestellt haben, die die Übungen machen? Welche Art von Arbeit ist da tatsächlich geleistet worden?
Actual work was being done.
Die Gelder wurden hauptsächlich über spezifische Strukturen im ganzen Land verteilt. Die nationalen Sportverbände mussten sich im Rahmen des sogenannten Gesamtsportplans bewerben. Und die Mittel wurden auf der Grundlage der Ziele in diesem Plan zugewiesen. So konnte beispielsweise der Fußballverband in seinem Gesamtsportplan für den Zeitraum 2008 bis 2015 alle Arten von Projekten und Programmen festlegen. Diese wurden dann finanziert. Tatsächlich sicherte sich der Fußballverband 60 Millionen Pfund für diesen Zeitraum, um an diesem Vermächtnis zu arbeiten. Wir hatten also nationale Dachverbände als eine Institution, die das umgesetzt hat. Eine andere Umsetzungsstruktur waren subregionale Partnerschaften. Die setzten sich aus lokalen Behörden, lokalen Sportvereinen und Sportfunktionären zusammen. Die bildeten wiederum Partnerschaften, um lokale Initiativen und Programme umzusetzen. In meiner Untersuchung werden diese Strukturen insofern in Frage gestellt, als dass ich sie als Flaschenhalseffekt bezeichne. Das meiste Geld wurde dafür verwendet, neue Infrastruktur zu schaffen und das Reich dieser Gremien zu vergrößern und nicht für die Durchführung von Projekten an der Basis.
And not actually delivering grassroots projects.
Before I come to you, Marike,
Marike stellt ja ähnliche Fragen. Was passiert mit der Gesellschaft und sportlichen Aktivitäten in der Gesellschaft im breiten Maßstab? Und dazu kommen wir gleich. Aber vielleicht noch kurz, Spencer. Sie sagten, dass es kaum Auswirkungen gab. Können Sie uns das konkret sagen? Was ist in Zahlen passiert? Ich habe es hier vor mir und kann es sehen, aber unsere Hörerinnen und Hörer können das natürlich nicht.
But our listeners obviously can't.
Sure. So in 2008, which was the benchmark or baseline year, that was the first year where we started.
Klar, 2008 war das erste Jahr, in dem wir begonnen haben, die Teilnahmequote solide zu messen, unser Ausgangswert. Damals waren es ungefähr 36,3% der englischen Bevölkerung, die einmal pro Woche 30 Minuten lang Sport getrieben haben. Als wir 2012 ankamen, was das Ende der Olympische Spieleperiode sein sollte, stieg die Rate um 0,3%, was etwa 220.000, 230.000 Menschen entspricht. Und das war die Gegenleistung für etwa 1,2, 1,3 Milliarden Pfund an Investitionen. Wenn man sich die Daten genauer ansieht, woher diese Gegenleistung kam, sie kam von Konditionstraining, rausgehen und joggen oder laufen, nicht vom organisierten Sport, nicht von den Arten von Organisation und Strukturen, die mit dem Geld für das olympische Erbe finanziert wurden. Und da liegt das echte Problem, die echte Herausforderung und auch die Kritik am ganzen Erbeplan und den ganzen Bestrebungen. Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass diese 0,3% Erhöhung auch ohne die Spiele stattgefunden hätte.
It's very likely that that 0.3 increase would have occurred regardless of the games.
So as I understand, Marieke Tack, so wie ich Sie verstehe, haben Sie also eine breitere Skala von Ereignistypen betrachtet. Sie haben sich ebenfalls das Ergebnis für die Gesellschaft angesehen. Welche Art von Auswirkungen haben Sie bei all diesen verschiedenen Arten von Sportereignissen festgestellt, auf Events?
Ich habe mir die wirtschaftlichen, touristischen und sozialen und sportlichen Auswirkungen angesehen. Wenn Sie sich speziell auf die sozialen Auswirkungen beziehen, es gibt eine Menge Studien über die sozialen Auswirkungen von Veranstaltungen und sie sind problematisch, weil bei diesen Untersuchungen unter Einwohnern die Forscher sehr oft fragen, schafft die Veranstaltung neue Freundschaften? Solche allgemeinen Aussagen oder haben Sie das Gefühl, dass die Veranstaltung wirtschaftliche Auswirkungen hat? Das ist eine Meinungsumfrage. Sie fragen nur nach ihrer Wahrnehmung. Die Menschen haben kein Wissen dazu. Und ich sage nicht, dass Wahrnehmungen nicht wichtig sind, dass wir sie nicht berücksichtigen sollten. Sie können wichtig sein für die Art und Weise, wie die Menschen sich fühlen, aber sie haben nichts mit der Realität zu tun. Und deshalb habe ich mir gedacht, was passiert, wenn wir diese Art von Fragen umformulieren und uns speziell mit der gelebten Erfahrung befassen? Zum Beispiel, dass ich aufgrund des Ereignisses neue Freundschaften geschlossen habe und so weiter. Und so kommt man im Ganzen näher an die gelebten Erfahrungen heran. Und der Gesamteindruck, wenn es um die sozialen Auswirkungen geht, sei es Sozialkapital, sozialer Zusammenhalt, das sind alles große Begriffe. Wir haben aber keine hohen Zahlen gefunden. Wir haben keine wirklich positiven Zahlen gefunden, herausragende Zahlen, abgesehen vom vorübergehenden Wohlfühlfaktor. Das haben wir schon bei den Olympischen Spielen gesehen. Sobald die Eröffnungsfeier beginnt, alle sind ekstatisch und glücklich und man wird wirklich reingezogen. Und viele Menschen, nicht alle, aber viele Menschen haben dieses positive, gute Gefühl. Aber das ist nur vorübergehend. Es hält nicht an, es verblasst. Und ist das bedeutsam? Natürlich ist das bedeutsam. Es ist ein Gefühl des Feierns, des Stolzes. Aber es ist vorübergehend. Und ich denke, wir müssen das einfach erkennen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass dieses Gefühl ein gutes Gefühl ist. Aber es ist nur von kurzer Dauer. Und wenn man sich dann wieder fragt, wie viel haben wir in diese Ereignisse investiert, ist es das wert? Die Antwort darauf überlasse ich anderen. Aber eines der Dinge, die ich in dieser ganzen Vermächtnisdiskussion als Schlüssel ansehe, ist die Frage, was sind die Ziele? Warum will man diese Spiele? Und wenn man sich diese Ziele ansieht, braucht man dann wirklich die Spiele oder das Ereignis, um diese Ziele zu erreichen? Denn jetzt müssen sie Milliarden und Abermilliarden von Dollar für die Veranstaltung ausgeben. Und dazu kommen ihre Milliarden, damit mehr Menschen sich an Sport beteiligen. Wenn sie die Veranstaltung vielleicht nicht ausrichten, haben sie eine Menge Geld und könnten andere Dinge tun, mit denen sich diese Ziele besser erreichen lassen. Ich denke also, dass entscheidend ist, wenn wir über das Erbe sprechen, hätten wir diese Ergebnisse nicht auch ohne das Event erzielt? Oder brauchen sie wirklich das Event, um diese Ergebnisse zu erzielen?
That is critical when we talk about legacy. Would we not have generated these outcomes without the event? Or do you really need the event to create these outcomes?
For example, we had a handball tournament. Wir hatten in Deutschland zum Beispiel gerade ein Handballturnier Anfang des Jahres, eine Europameisterschaft. Das ist eine ziemlich große Sportart in Deutschland. Und der Verband hat versucht, das wie eine Sogwirkung in Richtung des Events zu nehmen. Und sie haben zum Beispiel gesagt, sie wollen für mehr Freiwillige sorgen, einen größeren Pool von Freiwilligen. Nicht nur für die Veranstaltung, sondern um Trainer und Schiedsrichter auszubilden. Weil es an denen eben mangelt, auch wegen des demografischen Wandels und anderer Faktoren. Das könnte man ja auch auf den Traum von Olympia übertragen, bei einer Veranstaltung, die ein festes Datum für ein größeres Ziel ist, sagen wir ein gesellschaftliches Ziel. Da liegt es ja nahe zu sagen, hey, lass uns das nehmen. Und jetzt, wo wir ein festes Datum haben, kann das ein großer Wirbelsturm sein, der durch unser Land zieht und wir können das alles gemeinsam nutzen.
Big whirlwind that goes around our country and we can grab it all together and
you definitely can accelerate things, right, to happen because you have that.
Man kann die Dinge definitiv beschleunigen, weil man einen festen Termin hat. Aber ich erkenne auch, dass es Menschen innerhalb des Sportsystems sind, Einzelpersonen und Organisationen, die von der Ausrichtung profitieren. Der Handballverband, der Handballsport, die Freiwilligen, die Trainer, sie gewinnen an Erfahrung dazu, an Qualität und so weiter. Für das Sportsystem kann das also definitiv eine gute Sache sein. Und daran ist wiederum nichts auszusetzen. Aber wir müssen erkennen und noch einmal darüber nachdenken, wer bezahlt das eigentlich? Wenn die Regierung ein Budget für die Entwicklung des Sports zur Verfügung hat und das Geld für die Veranstaltung aus diesem Budget kommt, dann ist es das, wozu es dienen soll. Daran ist also nichts auszusetzen. Aber sobald wir größere Budgets anzapfen, können wir Fragen stellen.
We can ask questions.
And that's one of the thoughts that the German government and especially the NOC. Und das ist einer der Gedanken, die die deutsche Bundesregierung und vor allem der Deutsche Olympische Sportbund im Moment haben, wenn vor allem der DOSB die Hand hebt und sich für Olympische Spiele in Deutschland bewerben will. Da stehen Sätze wie, wir möchten das Land vereinen, wir möchten ein Maximum an Mehrwert schaffen. Sport muss für die Gesellschaft geschaffen werden. Ist das die Erfahrung aus Ihrer beider Forschung, dass diese Effekte über die Menschen hinausgehen, die schon jetzt Sport betreiben? Aus Ihrer Erfahrung, bringen diese Veranstaltungen manchmal neue Leute dazu? From your experience, are those events sometimes getting new people in?
I mean, for sure.
Was ich an den Daten sehe, ist, es gibt sicher einen kurzfristigen Effekt und einen leichten Anstieg der Teilnahme. Aber das ist nur von kurzer Dauer. Darüber hinaus, anekdotisch gesehen, glaube ich, dass diese Ereignisse einen Moment schaffen, der außerordentlich aufregend ist. Und es schafft einen Wohlfühlfaktor, der sehr schwer zu messen ist. Aber um Ihre Frage direkt zu beantworten, lockt es mittel- bis langfristig Leute an, die sich normalerweise nicht im Sport engagieren? Ich würde sagen, nein.
Engaged in sport, I would say no.
I would concur.
Ich würde zustimmen. Ich habe nie Beweise für eine neue Beteiligung durch Veranstaltungen gefunden. Wir haben gesehen, dass Leute die Sportart gewechselt haben, wie beim Handball, den Sie gerade genannt haben. Man konnte diesen Anstieg beim Handball sehen. Aber das sind wahrscheinlich Kinder, die entweder ihre Teilnahme erhöhen, sie treiben bereits Sport und wollen nun Handball versuchen, oder sie wechseln die Sportart und fangen jetzt wieder an. Sie aktivieren also die, die bereits Sport treiben. Und um das noch einmal aufzugreifen, wir nennen das Olympic Blurb. Wir sehen das in einigen Sportarten, aber nicht in allen. Wir sehen sogar, dass einige olympische Sportarten sogar nach Olympia abnehmen. Es gibt den typischen Turnblurb. Wir sehen, dass die Zahlen beim Eiskunstlaufen steigen. Und Tennis ist ein weiteres gutes Beispiel, wo wir das beobachten können. Aber das ist Vermarktung für eine bestimmte Sportart. Das erhöht nicht unbedingt die Sportbeteiligung und veranlasst die Bevölkerung nicht zu mehr körperlicher Aktivität und beeinflusst dadurch vielleicht die Gesundheit. Ich glaube nicht, dass das realistisch ist.
I don't think that is realistic.
Bevor wir zu anderen Arten von möglichem Vermächtnis kommen, sehen Sie da Maßnahmen, die auch tatsächlich funktionieren, neben denen, die bei Sportgroßveranstaltungen schon versprochen werden? Was hilft, die Gesellschaft einzubinden? Wohin muss das Geld fließen, wenn man wirklich einen Effekt erzielen will?
You really want to create an effect. Well, I can think of one domain.
Mir fällt da ein Bereich ein, das ist eher Parasport. Wir haben 2015 die Panamerikanischen Spiele in Toronto ausgerichtet. Und im paralympischen Sport gibt es noch viel Raum für Wachstum. Ich denke, es gab einige Erfolge mit dem, was wir als Hebelwirkung bezeichnen. Das haben sie auch in London getan. Ich meine, sie haben 2008 mit den Programmen begonnen. Sie begannen auch schon lange vor den Panamerikanischen Spielen damit, Verbindungen und Strukturen zu schaffen und sich zwischen den Menschen zu koordinieren. Ich spreche jetzt also nicht einmal von Geld. Ich spreche davon, Partnerschaften und Kooperationen zu schaffen, die auch dann noch Bestand haben, wenn die Veranstaltungen bereits vorbei sind. Und wenn man diese Strukturen geschaffen hat und sie länger anhalten, dann kann man vielleicht eine dauerhafte Wirkung erzielen. Das erfordert aber eine strategische Planung. und dass die wichtigsten Interessengruppen identifiziert werden, dass der Bedarf für den Ausbau bestimmter Aspekte des Parasports ermittelt wird und so weiter. Ich denke also, das wäre ein Beispiel. Aber dort gibt es noch Raum für Wachstum. Wir sehen im Breitensport, dass viele unserer lokalen Sportvereine bereits an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt sind. Sie können nicht noch mehr Mitglieder aufnehmen, weil sie nicht über die nötigen Kapazitäten verfügen. Das ist also ein weiterer Punkt, den wir abwägen müssen.
Das ist eine schwierige Frage. Die Spiele von London 2012 hatten eine lange Vorlaufzeit und in dieser Zeit wurde ein beträchtlicher Betrag ausgegeben. Man könnte kritisieren, dass die Spiele nicht so direkt genutzt wurden, wie es einige der Initiativen hätten tun können. Und damit meine ich, dass die Olympischen Spiele durch die Verwendung der olympischen Zeichen und so weiter gekennzeichnet wurden. Die eigentliche Verknüpfung der Initiative mit der Veranstaltung wurde also vom Organisationskomitee oder vom Internationalen Olympischen Komitee nicht gestattet. Die tatsächliche Nutzung dieser Spiele wird also durch die Genehmigung und die zuständigen Institutionen etwas eingeschränkt. Ich würde sagen, in jüngster Zeit hat es so etwas wie gute, grüne Triebe bei Mädchen- und Frauensport in England gegeben. Zu welchem Teil das zu den Effekten der Olympischen Spiele gehört, da bin ich mir wirklich unsicher. Aber wenn man sich die Daten seit 2017 anschaut, hat sich die Kluft zwischen der Beteiligung von Männern und Frauen wirklich deutlich verringert. Basierend auf der Arbeit, die ich gemacht habe, würde ich argumentieren, dass dies eher ein gemeinsamer Effekt ist. Zum einen aus der landesweiten Kampagne mit dem Titel This Girl Can, zum anderen durch Initiativen und Aktivitäten auf niedriger, sehr lokaler Ebene, die sich an Mädchen und Frauen richten. Und diese Kampagne basiert auf Forschungsergebnissen über die Stigmatisierung von Frauen und Mädchen, die am Sport teilnehmen. Und die Videokampagne auf nationaler Ebene und die lokalen Aktivitäten richten sich direkt gegen diese stigmatisierten Barrieren. Ich denke, wenn man sich die Daten ansieht, wenn man den Daten Glauben schenkt, gibt es dort eindeutig einen Effekt.
Aber nochmal, braucht man die Spiele? Ich meine, sie hätten ihre Kampagne auch ohne die Spiele und mit viel weniger Geld starten können. Oder sie hätten das Geld in diese Richtung lenken können.
I understand your point. I'm giving you just one. Ich verstehe Ihren Standpunkt. Ich gebe Ihnen nur ein Gegenargument, weil wir hier ja auch eine Diskussion wollen. Zu den Olympischen Spielen von 1972 in München, da gab es eine Kampagne in Deutschland, die hieß Trimm dich. Es gab ein Maskottchen, das fast jeder in Deutschland kennt, auch viele Leute, die damals noch nicht gelebt haben. Und es ging darum, kleine Wege in den Städten einzurichten, damit die Leute sich zum Beispiel in Parks bewegen können. Und jetzt ist das in Deutschland etwas, was die Leute im Kopf haben, wenn sie darüber nachdenken, wie die Gesellschaft zu mehr Sport animiert werden kann. Sie haben das Gefühl, hey, das hat damals funktioniert. Ich habe keine Zahlen von Leuten, die wirklich dabei geblieben sind und erst dadurch Sport getrieben haben. Aber die Infrastruktur war da. Jetzt sind in Deutschland viele Turnhallen und viele Schwimmbäder wirklich schrecklich unterfinanziert. Sie fallen auseinander teilweise. Und das ist etwas, von dem man sagen könnte, dass es von der Gesellschaft unterstützt wird, dass sie wieder aufgebaut werden und dass das Geld reingesteckt wird. Die große Hoffnung dabei ist also, wenn es in den letzten Jahrzehnten nicht geklappt hat, dann könnte es vielleicht mit den Olympischen Spielen gelingen. Was ist Ihre Meinung dazu?
Ich denke, wenn die Gesellschaft das Sagen hat, dass es sich um einen, ich weiß, es ist Klischee, aber um einen von unten nach oben Ansatz handelt. Dabei geht es um die Umsetzung auf lokaler Ebene, dass Bedürfnisse auf lokaler Ebene erkannt und auch befriedigt werden und Spiele zu nutzen, um lokale Gemeinschaften zu inspirieren, dass sie sich an Aktivitäten beteiligen und die Gremien zu haben, die die Partnerschaften haben, von denen ich sprach, die dann in die lokale Gemeinschaft investieren. Es gibt ein Beispiel für eine Art Vermächtnis, das, wie ich annehme, mit den Spielen 1984 in Los Angeles verknüpft ist. Es gibt die LA84-Stiftung, die im Wesentlichen aus Geld finanziert wird, das damals investiert wurde. Damit werden auch heute noch Sportentwicklungsinitiativen in der ganzen Stadt finanziert. Also etwas in dieser Art und Weise, bei der es eine Institution gibt, die Mittel für lokale Gruppen und die Zivilgesellschaft bereitstellt, um Aktivitäten mit einem sportlichen Schwerpunkt für die lokale Gemeinschaft durchzuführen. Aber diese Aktivitäten sind sehr viel bescheidener und lokal ausgerichtet.
Would you say that it's kind of a, würden Sie sagen, das ist eher wie eine Barriere? Sie haben sich gerade so angehört, als ob Sie das Gefühl hätten, dass die Olympischen Spiele, wenn sie mit diesen Bewegungen verbunden sind, dass das eher kontraproduktiv ist.
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich denke nur, dass es andere Möglichkeiten gibt. Wenn man auf die frühen 70er Jahre in Deutschland zurückkommt, muss man das in einen Kontext setzen. Wenn man an die späten 60er und frühen 70er Jahre denkt, als Sport für alle die Philosophie war. Das ist in ganz Europa passiert, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, die nicht Gastgeber der Olympischen Spiele waren. Das Gleiche geschah auch mit Schwimmbädern, die gebaut wurden. Diese Trimm-dich-Pfade wurden gebaut. Die Menschen begannen, aktiver zu werden. Es gab politische Unterstützung und Werbung. Es gab natürlich die Olympischen Spiele. Wenn man sich aber die Wirkung ansehen will, sollte man eine Ausgangsgröße messen. Und dann muss man ein Land, das Gastgeber war, mit einem vergleichen, das es nicht war. Und ob es da einen signifikanten Unterschied gibt. Man muss das also im Kontext sehen. Und nochmal, wenn man bedenkt, dass Schwimmbäder in Deutschland jetzt Unterstützung brauchen, brauchen wir wirklich den politischen Willen durch Olympische Spiele, um das alles zu erreichen? Oder sparen wir das ganze Geld und stecken es direkt in kommunale Sportzentren und Schwimmbäder, um den Menschen direkt etwas zu geben, von unten nach oben?
People bottom up.
Eine sehr häufige Antwort auf diese Frage in Deutschland, wenn ich Leute gefragt habe, Leute aus dem Sport zum Beispiel, aber auch normale Leute, Fans, Leute aus der Gesellschaft, die sagen, wir brauchen das irgendwie, wir brauchen diese gemeinsamen Ziele, dieses Datum. Und wenn wir das in den letzten Jahrzehnten nicht geschafft haben, wer Deutschland, das starke Wirtschaftsland, warum können wir das nicht? Warum immer die anderen? Also frage ich sie zurück.
So I'm asking you back.
Es geht um den politischen Willen. Wenn man Olympische Spiele braucht, um politischen Willen zu schaffen, dann ist das der richtige Weg. Wenn Sie die Milliarden von Dollar erst einmal ausgeben wollen, um das zu schaffen, diesen Schwung. Ich bin nicht diejenige, die sagt, dass man das nicht kann. Aber ich denke, es gibt andere Wege, um seine Ziele zu erreichen.
Ich glaube, es ist wichtig, einen Schritt zurückzutreten und sich anzusehen, wessen Interessen damit bedient werden. Sehr häufig wird sich ein Sportverband, wie zum Beispiel der britische Leichtathletikverband, natürlich zu Wort melden. Ja, wir wollen das unbedingt. Sie haben die Möglichkeit, einen brandneuen Weltklasse-Veranstaltungsort für Ihren Sport zu bauen. Ich weiß nicht, ob das so sehr im nationalen Interesse liegt, wie es im Interesse der Leichtathletik ist. Ich denke, wenn man diese Art von Argumenten hört, ist das immer wichtig. Zurücktreten und einfach darüber nachdenken, in wessen Interesse das ist.
So, when I sum this up, wenn ich das zusammenfasse, es hört sich so an, als ob Sie beide sagen, wenn Sie sich öffentliches Geld ansehen, haben Sie das Gefühl, dass die Kommunikation irgendwie nicht stimmt. Es sollte mehr kommuniziert werden, dass wir hier eine große Party feiern können. Wir können für ein paar Wochen eine Wirkung sehen. Wollen wir diese Party feiern, die eine Art verbindendes Ereignis sein könnte, das man sich wünscht? Ist es das, was Sie sagen, dass es mehr in Richtung der eher temporären Effekte in der Kommunikation gehen sollte?
Temporary effect in communication?
Again, it depends on which perspective you take.
Nochmal, es hängt davon ab, welche Perspektive man einnimmt. Wenn man die Perspektive der Steuerzahler einnimmt, dann muss man den Steuerzahlern gegenüber ehrlich sein. Das ist das, was man für sein Geld bekommt. Aber wenn man sich die anderen Nutznießer ansieht, nämlich das Gastgewerbe, einige Fernsehsender, einige Sponsoren, Werbung, Leute im Sportsystem, die profitieren davon. Ich sage nicht, dass sie nicht davon profitieren. Und einige von ihnen haben vielleicht ein Vermächtnis davon. Erhöhte Kapazität oder Qualität, besseres Einkommen und ausgebildetere Trainer und so weiter. Das Sportsystem profitiert also. Aber die Frage ist, Wer dafür bezahlt? Das ist mein Punkt. Und ich sage nicht, dass es keinen Nutzen bringt, Events auszurichten. Bestimmte Sektoren in der Wirtschaft und bestimmte Gruppen in der Gesellschaft profitieren definitiv von der Ausrichtung. Aber ist das die Mehrheit? Und haben sie eine gute Zeit mit dem Geld einer anderen Gruppe? Ich denke also, dass die Lösung darin besteht, in mehr privatem Geld.
Ich glaube wirklich, Vermächtnis hat Potenzial. Ich habe nur das Gefühl, dass das ganze Gerede über das Vermächtnis und die Rhetorik des Vermächtnisses so übertrieben und so realitätsfremd geworden ist. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Olympische Spiele, wenn sie richtig geplant und durchgeführt werden, einen gewissen Einfluss haben können, wenn sie die gesamte Zivilgesellschaft einbeziehen und gleichzeitig von Anfang bis Ende angemessen bewertet werden. Ob sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, ob sie diese beträchtliche Summe an Finanzmitteln wert sind, ist eine ganz andere Diskussion. Aber ich glaube, wenn sie gut gemacht sind, wenn sie methodisch durchdacht sind und wenn sie sich an den Bedürfnissen der Gemeinschaft orientieren, dann gibt es eine Diskussion, die man führen sollte. Mein Streitpunkt ist eher die Art und Weise, wie der Begriff als rhetorisches Mittel eingesetzt wird. In welchem Kontext die Spiele dargestellt und gerechtfertigt werden, in dem lächerliche Mengen an Geld investiert werden, ohne an die Durchführung und die Beteiligung der Gesellschaft zu denken. Und dann wird am Ende eigentlich nur versucht, sich durchzuwursteln und zu zeigen, wie wunderbar erfolgreich das alles war, ohne die Realität dessen, was passiert ist, wirklich wiederzuspiegeln.
Ist es bei kleineren Veranstaltungen einfacher, das zu realisieren?
Für mich hängt alles davon ab, ob das schon eine öffentlich finanzierte Veranstaltung ist. In dieser Hinsicht passiert das Gleiche, auch wenn eine kleinere Stadt sich um eine kleinere Veranstaltung bewirbt. Auch die werden diese großen Versprechungen machen, denn das ist der Weg, um den Zuschlag zu bekommen. Für sie geht es darum, diese Veranstaltung in die Stadt zu holen, aber dann werden sie sich nicht darauf konzentrieren, diese Versprechungen zu erfüllen, denn sie wollen eine Qualitätsveranstaltung durchführen. Das ist der Schwerpunkt. Und das ist es, was sie tun sollten. Und dann stellt sich die Frage, das lokale Organisationskomitee ist nicht dafür verantwortlich, die erwarteten Ergebnisse zu liefern. Denn es ist ja dazu da, eine Qualitätsveranstaltung auszurichten. Die Frage ist also, wer sollte dann die Verantwortung für die anderen versprochenen Ergebnisse übernehmen? Und ich denke, Spencer, Sie haben recht. Wir versprechen definitiv zu viel. Und ich denke, wenn wir es kleiner machten, wenn wir mehr auf dem Boden der Tatsachen bleiben würden, was die Versprechungen angeht, ich glaube immer noch, dass es Möglichkeiten für die Sportstruktur gibt, sich durch die Ausrichtung von Veranstaltungen weiterzuentwickeln. Und wenn Sie sehr ehrlich bei der Festlegung von Zielen sind, wie zum Beispiel, wir wollen mehr Freiwillige, wir wollen 10% mehr von Ihnen, wie können wir das erreichen? Dann wird es sehr überschaubar, realistisch und erreichbar. Und dann kann man der Gemeinde sagen, wir werden die Ehrenamtler in unserer Gemeinde stärken. Und wir werden das, das und das machen. Und dann werden wir eine Datenbank haben und so weiter.
Ich denke, das Problem ist, dass die bescheideneren Vermächtnisziele bei der Vergabe nicht gewinnen. In der Bewerbung heißt es, wenn man zurück zur Vergabe der Spiele in Singapur 2005 geht, als London die Spiele 2012 zugesprochen bekam, und in Anlehnung an die Vision von Pierre de Coubertin, dem Gründungsvater der modernen Olympischen Spiele, vom inspirierenden Wert der Olympischen Spiele und des Olympismus, es muss groß sein, es muss kühn sein, es muss wirklich übertrieben sein. Denn wenn es das nicht ist, bedeutet das, man bekommt den Zuschlag für die Ausrichtung der Spiele nicht.
Das war das Sportgespräch mit Spencer Harris, Professor für Sportmanagement an der University of Colorado in den USA, und mit Professor Marieke Tax, Sport- und Gesundheitswissenschaftlerin an der University of Ottawa in Kanada. Ich bin Marina Schweitzer. Danke fürs Zuhören.